Die Opportunitätskosten, die diejenigen zu tragen haben, die jetzt zu einer Parallelveranstaltung gehen, sind, dass sie das verpassen werden, was ich heute über Wissenschaft und Wertfreiheit sagen möchte. Also eine Frage, die ja wahrscheinlich auch für das Protestprogramm der Studierenden ganz interessant ist. Aber zunächst ein paar Worte nochmal zur letzten Vorlesung und dann komme ich zu diesen schon angekündigten Wertfragen. In der letzten Woche habe ich vor allen Dingen gesprochen über Hermeneutik, also über die Lehre oder Kunstfertigkeit des Sinnverstehens und über die Rolle, die die Hermeneutik in Wissenschaften vom Menschen spielt, wenn man darunter nicht Wissenschaften vom Menschen als eine besondere Art von Organismus oder biologischem Tier versteht, sondern vom Menschen als einem Wesen, das sich sinnverstehend und anhand rechtfertigender Gründe und Überzeugungen in einer Welt bewegt. Und was nun für die Hermeneutik kennzeichnend ist, das gilt für ihre frühen Begründungs- und Systematisierungsversuche durch Autoren wie den Theologen Schleiermacher, durch Wilhelm Dilthey und dann insbesondere auch durch die Systematisierung durch Hans-Georg Gadamers Wahrheit und Methode, ist die Annahme einer eigentümlichen Zirkelstruktur des Verstehens oder eines Hin- und Hergehens zwischen Allgemeinem und Besonderem. Gadamer hat das so erläutert, dass wir, wenn wir zu etwas Verstehenden Zugang suchen, wir dann ein wie immer vages Vorverständnis von dem Sinn Ganzen an etwas herantragen und dieses Vorverständnis vom Sinn Ganzen dann im Durchgang durch die Einzelheiten dessen, was wir zu verstehen versuchen, korrigieren, modifizieren oder auch bestätigt finden. Und so soll im Wechselspiel von dem, was Gadamer ohne negative Konnotation Vorurteil nennt und Einzeldeutung schließlich sich ein immer umfassenderes und stimmigeres Verständnis eines Sinngebildes ergeben, wobei dann in Gadamers Verständnis zugleich der Sinnverstehende in eine Art von Dialog oder Gespräch eintritt mit dem, den er zu verstehen versucht. Und da Verstehensversuche immer aus Kontexten heraus erfolgen, also auf Hintergründen historischer, kultureller, pragmatischer und sonstiger Art stehen, ist das, was sich im Gelingensfall eines Verstehensdialoges ergibt, eine Art Horizontverschmelzung. Also die Leute, die sich auf einen Verstehensversuch ernsthaft einlassen, werden nicht gänzlich unverwandelt aus diesem Versuch hervorgehen, sondern werden im verstehenden Durchgang durch etwas, das kann ein historisches Material sein oder eine Lebensäußerung eines gegenwärtigen Gegenübers oder auch von Menschen aus einer fremden Kultur oder Lebensform, werden im Durchgang durch das, was sie verstehen, selber verwandelt. Horizontverschmelzung ist also ein Bild, das Gadamer geprägt hat, um diesen dynamischen und sich wandelnden Charakter des Verstehens zu betonen. Nun hatte ich weiter gesagt, dass zum Verstehen ganz im Sinne Gadamers über ihn hinaus die Unterstellungen der Rationalität und der Wahrheit der Meinungen derjenigen gehören, denen man sich Verstehen zuwendet. Das war eine Einsicht, die ich vor allem anhand der Interpretationstheorie Donald Davidsons für ihn erläutert habe. Und Davidsons Ausgangssituation war die einer radikalen Interpretations- oder Verstehensproblematik und anhand dieser Problematik überhaupt verstehenden Zugang zu etwas zu finden, etwas überhaupt zu erschließen als unserem Verständnis zugänglich, konnte man dann kenntlich machen, warum Rationalität und Wahrheit notwendige Unterstellungen seitens des Interpreten sind. So viel nochmal zur Hermeneutik. Und nun hatte ich hinzugefügt, dass die Hermeneutik in den Sozialwissenschaften zwar eine unverzichtbare, aber auch limitierte Rolle spielt. Und zwar deshalb, weil die Sozialwissenschaften sich von den Geisteswissenschaften im klassisch engen Verständnis des Wortes Geisteswissenschaft dadurch unterscheiden, dass bestimmte soziale Phänomene nicht gänzlich verstehen zugänglich sind. Ich hatte drei Grenzen eines sinnverstehenden Zugangs in den Sozialwissenschaften erwähnt. Das sind einmal Phänomene sozialer Art, die sich durch viele unkoordinierte Einzelhandlungen hindurch gewissermaßen hinter dem Rücken der Akteure zu sozialen Sachverhalten verdichten. Aggregateffekte einer Vielzahl von Handlungen, die man im Grunde nicht verstehend, sondern nur erklärend in den Blick bekommen kann. Also Aggregateffekte wie Arbeitslosigkeit, bestimmte Wirtschaftskrisen und so weiter. Zweitens Phänomene, die man zusammenfassen kann unter dem in der Psychoanalyse prominenten Begriff der Unbewusstheit, der unbewussten Motive. Damit ist gemeint ein systematisches Auseinanderklaffen zwischen dem, was einen Akteur tatsächlich motiviert, also dazu bewegt, sich in einer bestimmten Weise zu geben, und dem, was er sich selber als Beweggründe seines Handelns vorstellt. Unbewusste Motive sind Motive, die zugänglich werden anhand von Diskrepanzen zwischen vorgestellten Motiven des Verhaltens oder Handelns und dem, was das Verhalten oder Handeln an tatsächlichen Mustern, Eigentümlichkeiten, Regelhaftigkeiten und so weiter zu erkennen gibt. Und unbewusste Motive sind für die Sozialwissenschaften insbesondere dann von Belang, wenn man etwa annehmen kann, dass soziale Ungleichheit oder soziale Herrschaftsverhältnisse Menschen dazu motivieren, sich über den wahren Stellenwert und die wahren Beweggründe ihres Tuns oder Lassens zu täuschen. Und die Annahme solcher gewissermaßen durch Herrschaftsverhältnisse oder Macht oder das untergründige Bedürfnis, Privilegien zu sichern, motivierte Täuschungen, spielen eben in vielen sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, etwa von der Art der Ideologiekritik, eine wichtige Rolle. Eng damit verwandt sind schließlich drittens Phänomene, die man unter den Begriff einer Theorie der Praxis oder einer objektiven Hermeneutik bringen kann. Ich hatte eine enge Verwandtschaft vermutet zwischen der Theorie der Praxis, wie sie in den Arbeiten Pierre Bourdieus, eines französischen Herrschaftssoziologen, entfaltet wird, und der Konzeption einer objektiven Hermeneutik, wie sie vor allem der Habermas-Schüler Ulrich Oevermann vertreten hat. Beides, Theorie der Praxis und objektive Hermeneutik, lässt sich verstehen als eine Kunst des Zwischen-den-Zeilen-Lesens. Und darin wird eine gewisse Nähe auch zu psychoanalytischen Methoden der Erfassung des Unbewussten kenntlich. Jeweils geht es darum, zu unterscheiden zwischen subjektiv vermeintem Sinn und objektiv zuschreibbarem Sinn dessen, was Akteure tun oder lassen. Also sind es beispielsweise Regelhaftigkeiten oder Funktionalitäten dessen, was sie tun oder lassen, was dann der Vermutung Nahrung gibt, dass der objektive Sinn ihres Tuns und Lassens von ihnen selbst falsch verstanden wird. In der Regel wird mit einer solchen objektiv-hermeneutischen oder praxistheoretischen Herangehensweise so etwas wie ein emanzipatorisches Erkenntnisinteresse verbunden, obwohl das nicht notwendigerweise der Fall ist. Damit ist gemeint, der Glaube, dass, wenn man die Akteure über den tatsächlichen Sinn dessen, was sie tun, aufklärt, sie dann ihr eigenes Handeln reflektierter und kontrollierter bezüglich seiner Funktionalitäten und Effekte fortführen können. Also man könnte sagen, in die Logik dieser Art von Herangehensweise an das Tun oder Lassen anderer Akteure ist eine Art Befreiungsanspruch eingelassen derart, dass die Aufklärung über den objektiven Sinn das, was die Akteure tun, verändert, sie in die Lage versetzt, reflektierter, bewusster, selbstkritischer, den eigenen Standpunkt besser begreifend zu handeln. Es ist nicht notwendig so. Also es ist beispielsweise, was die Theorie Bourdieus angeht, eine notorisch umstrittene Frage, ob Bourdieu beispielsweise so etwas wie ein emanzipatorisches Erkenntnisinteresse mit seiner Konzeption der Praxis verbunden hat oder ob er nicht seine ganze Theorie so angelegt hat, dass im Grunde genommen die Möglichkeit reflektierter, bewusster und damit letztlich zu Zwecken der Befreiung besser zu handeln, von vornherein verstellt ist, also durch die Wahl der begrifflichen und kategorialen Mittel verstellt. Ich will jetzt nicht in die Einzelheiten dieser Theorie einsteigen, sondern nur darauf hinweisen, dass es jedenfalls sehr nahe liegt zu sagen, wenn ich in wissenschaftlicher Einstellung Zweifel äußere an der Art und Weise, wie ein Akteur den Sinn seines eigenen Tuns repräsentiert, dann hat das den objektiven Sinn, dem Akteur die Möglichkeit zu geben, in Zukunft bewusster, eben um solche Verkennungseffekte bewusster mit seinem Handeln fortzufahren. Aber jedenfalls sind objektive Hermeneutik, Theorie der Praxis und auch Theorien, die von der Wirksamkeit unbewusster Motive ausgehen, jeweils Konzeptionen, die sagen, das, was den Akteuren selber unmittelbar oder auf relativ direkte Weise verstehen zugänglich ist, ist nicht unbedingt das, was an ihrem Tun und Lassen wesentlich ist. Und in dieser Diskrepanz liegt ein genereller Grund dafür, an der Bescheidung der Sozialwissenschaften mit gewöhnlichen hermeneutischen Methoden zu zweifeln und die hermeneutischen Methoden um sozusagen sinnkritische Methoden zu ergänzen. Okay, das war zu dem, was ich in der letzten Woche Ihnen vermitteln wollte und nochmal ergänzt vielleicht um den Gesichtspunkt der Frage emanzipatorischer Interessen, ein Gesichtspunkt, der uns jetzt nachher gleich wieder begegnen wird, wenn ich über die Frage der Wertungen in der Wissenschaft etwas sage. Bevor ich das mache, bevor ich jetzt also in dieses Gebiet einsteige, die Rückfrage an Sie, ob Sie zu dem, was ich jetzt aus der letzten Woche in Erinnerung gerufen habe, noch Fragen haben. Okay, wenn das nicht der Fall ist, dann zum Stellenwert des Ganzen vielleicht nur so viel. Ich hatte davon gesprochen, dass die Sozialwissenschaften und die Wissenschaften vom Menschen generell in einer eigentümlichen Situation ihrem Erkenntnisgegenstand gegenüber sich befinden. In den Wissenschaften generell spielt das sinnverstehende Arbeiten eine unverzichtbare Rolle. Jeder, der wissenschaftlich arbeitet, lässt sich damit auf einen Kommunikationszusammenhang ein, indem er sich anhand rechtfertigender Gründe verstehend orientiert. Also gehört zu jeder Wissenschaft das Sinnverstehen konstitutiv dazu. In den Humanwissenschaften gehört aber auch zum Gegenstandsbereich die Eigentümlichkeit, dass dort sinnverstehend gelebt und gearbeitet wird. Dass also die Menschen, die man untersucht und die sozialen Verhältnisse, die man untersucht, selber von dem Bemühen der Menschen um Sinnverstehen geprägt sind. Und diese Situation, dass das für die Wissenschaften kennzeichnende Sinnverstehen eine Entsprechung auf der Gegenstandsebene der Wissenschaften findet, kann man mit dem englischen Soziologen Anthony Giddens als doppelte Hermeneutik bezeichnen. Und ich will jetzt in den noch verbleibenden Vorlesungen beginnen mit dieser, im Grunde der folgenden Frage nachgehen. Ergibt sich aus dem Tatbestand der doppelten Hermeneutik, der besonderen Verwandtschaft zwischen Wissenschaft und Gegenstand im Bereich der Sozial- und Humanwissenschaften, eine besondere Art von Verantwortung, die wir als Subjekte dieser Wissenschaft unserem Gegenstandsbereich, also menschlichem Handeln und menschlicher Gesellschaft gegenüber haben. Und eine Möglichkeit, dieser Frage nach einer besonderen Verantwortung nachzugehen, ist die Frage nach der Rolle von Werten und auch von Normen nicht nur in den Wissenschaften generell, sondern eben auch in den Sozial- und Humanwissenschaften im Besonderen. Und deswegen will ich mich heute mit der Frage der sogenannten Wertfreiheit und ihrer Grenzen in den Wissenschaften beschäftigen. Und ich will das dann in den noch verbleibenden Vorlesungen zuspitzen auf die Frage, ob möglicherweise in Fächern wie unserem die Wissenschaftstheorie sich zugleich als Bestandteil einer kritischen Theorie der Gesellschaft, also des Gegenstandes dieser Wissenschaften, begreifen sollte. Der Werturteilstreit und die Frage danach, ob für die Wissenschaften generell und so auch für unsere Wissenschaften Wertfreiheit ein notwendiges Ideal darstellt, verbindet sich vor allem mit dem Namen Max Weber, der in einem bestimmten Sinne dieses Wortes eine Lanze für Wertfreiheit gebrochen hat, und deswegen wird im Mittelpunkt der Auseinandersetzung in der heutigen Vorlesung Webers Konzeption stehen. Aber ich will das vorher in ein paar allgemeinere Bemerkungen einbetten. Bemerkungen über die Rolle, die Werte im Hinblick auf Wissenschaften spielen können. Und dafür sind vielleicht zunächst ein paar Unterscheidungen nötig. Und zwar deshalb, weil wenn ich die Frage stelle, was ist gute Wissenschaft, ich es mit einer Mehrdeutigkeit zu tun habe. Man kann nämlich unterscheiden zwischen der Rolle, die Werte und Normen innerhalb einer Wissenschaft, einer bestimmten oder der Wissenschaften generell spielen, und der normativen und werthaften Beurteilung der Wissenschaften, einer besonderen oder der Wissenschaften im Allgemeinen. Und man kann davon dann drittens nochmal unterscheiden, die Frage, ob eine wissenschaftliche Bewertung gesellschaftlicher oder menschlicher Lebensverhältnisse möglich ist. Oder ob eine solche wertende Beurteilung menschlicher Gesellschaft oder Lebensformen definitiv über die Möglichkeiten einer Wissenschaft hinausgeht. Und genau das, diese dritte Frage, ist Gegenstand des sogenannten Wertfreiheits- oder Werturteilsstreits. Zunächst ganz knapp, mit Werten meine ich Antworten auf die Frage danach, was gut ist. Die Frage danach, was gut ist, nennt man auch eine axiologische Frage. Axiologische Fragen haben also zum Gegenstand Werte. Ein Wert mag zum Beispiel bei einem, jetzt brauche ich ein Beispiel, das mir geläufig ist, bei einem Rennrad mag ein Wert Leichtigkeit und Steifigkeit des Rahmens sein. Das heißt, ich beurteile ein Rennrad daraufhin, ob es wert ist, gekauft zu werden, im Hinblick zum Beispiel darauf, ob der Rahmen leicht und steif ist. Indem ich so frage, behandle ich Leichtigkeit und Steifigkeit des Rahmens als Werte. Und wenn nun ein Rennrad diese Werte, Leichtigkeit und Steifigkeit des Rahmens, verkörpert, kann ich auch sagen, das Rennrad stellt für mich in diesen Hinsichten ein Gut dar. Es ist also etwas, das wertzuschätzen und mir vielleicht zu kaufen, ich gute Gründe habe, vorausgesetzt natürlich mich interessieren leichte und steife Rennräder. Die Frage, die sich dann stellt, ist, da ja offensichtlich nicht jeder vernünftige Mensch an einem Rennrad interessiert sein muss, gibt es Werte, die schlechterdings jeder Mensch anerkennen muss? Also gibt es etwas, was schlechterdings jedem Menschen, der überhaupt urteilend zu Wertungen Stellung nehmen kann, einen Grund gibt, etwas zu schätzen? Das ist die Frage nach der Objektivität oder nach der Verallgemeinerungsfähigkeit von Wertungen, und dazu nachher ein bisschen mehr. Vorher noch ein Wort zu dem Normbegriff. Unter einer Norm verstehe ich eine Antwort auf die Frage danach, was gesollt ist. Und Fragen nach dem Gesollten nennt man auch deontische Fragen. Also man unterscheidet zwischen axiologischen Fragen, auf die Werte Antworten sind, und deontischen Fragen, auf die Normen Antworten sind. Eine Norm kann ich dann immer in der Gestalt eines Sollensatzes zum Ausdruck bringen, also etwa, du sollst nicht töten. Und es ist klar, dass der Sinn solcher Sätze ein vorschreibender ist. Wenn ich eine Norm formuliere, formuliere ich eine Art von Aufforderung, Und es liegt nun nahe zu sagen, dass das, was Normen einen Grund gibt, was Normen begründet, Wertungen sind. Also wenn ich zum Beispiel die Norm, du sollst nicht töten, rechtfertigen will, dann liegt es nahe, dass etwa mit dem Wert des menschlichen Lebens oder des Lebens auch eines anderen Lebewesens zu begründen. Ich betrachte dann das Leben als einen Wert, der mir einen rechtfertigenden Grund für die Norm gibt, dass ich nicht töten soll. Ja? Na gut, eine axiologische Frage hat die allgemeine Form, was ist gut oder schätzenswert? Und die beantworte ich anhand von Werten. Eine deontische Frage hat die allgemeine Form, was ist gesollt? Oder auch, warum ist es gesollt? Und die Antwort auf diese Art von Fragen ist eben eine Norm, die ich eben ausdrücken kann in der Form, ich soll nicht oder du sollst nicht oder auch verallgemeinert, man soll nicht, womit dann gesagt wäre, dass schlechterdings keiner das und das tun soll, zum Beispiel andere Menschen grundlos töten. Und der Zusammenhang, der nahe liegt zwischen Wertungen und Normen, ist eben der, dass wenn ich frage, was gibt mir einen Grund für eine Norm, ich dann auf einen Wert verwiesen bin. Eben der Wert des Lebens im Falle des Tötungsverbotes, das ich in der Gestalt einer Norm zum Ausdruck bringe. Und Normen können aber auch von anderer Art sein. Also es gibt zum Beispiel Normen der Klugheit. Du sollst nicht bei Rot über eine stark befahrene Straße gehen, wenn dir dein Leben lieb ist. Das ist keine moralische Norm, aber es ist eine Norm, die sich aus dem Wert des eigenen Weiterlebenkönnens rechtfertigt. Und es gibt auch Normen kognitiver, also unsere erkennenden Bemühungen betreffender Art. Also beispielsweise die Norm, du sollst, wenn dir an der Aufklärung eines Sachverhaltes gelegen ist, möglichst alle relevanten Evidenzen zur Kenntnis nehmen und angemessen gewichten. Einer solchen Norm liegt dann eine bestimmte Wertschätzung erkennender Orientierung zugrunde. Also jedes Mal kann man sagen, dass Werte als Begründungsinstanzen für Normen fungieren. Und zwar unabhängig jetzt davon, ob es sich um moralische Fragen handelt, um Klugheitsfragen, um Fragen der Erkenntnis oder um Fragen noch einmal einer etwas anderen Art. Okay, also so viel zur Begrifflichkeit. Jetzt kann man, wie eben am Beispiel der Erkenntnisnormen schon vorweggenommen, sagen, dass einige Werte und manche Normen für die Wissenschaften selbst von einer konstitutiven, also gewissermaßen gegenstandserzeugenden Bedeutung sind. Von solchen Werten und Normen habe ich im Grunde schon in einer ganz frühen Vorlesung gesprochen. Man könnte nämlich als solche konstitutiven Werte und Normen der Wissenschaftlichkeit etwa die Widerspruchsfreiheit, die Irritierbarkeit, die Öffentlichkeit, die begriffliche Klarheit, die argumentative Nachvollziehbarkeit, die Sparsamkeit im Sinne einer möglichst geringen Menge von Prämissen, um zu einer Schlussfolgerung zu gelangen und so etwas erzählen und könnte dann etwa sagen, das sind Werte deshalb, weil ihre Beachtung die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Wissenschaften ihren Zweck erfüllen, unsere Orientierungsfähigkeit zu verbessern. Wenn ich etwa sage, die Wissenschaften erfüllen in menschlichen Gesellschaften den Zweck, unsere Orientierung im Wahrnehmen, Denken und Handeln zu optimieren, dann können sie diesen Zweck besser erfüllen, wenn sie zum Beispiel die Tugenden begrifflicher und argumentativer Klarheit erfüllen, weil begriffliche und argumentative Klarheit begünstigende Faktoren in der wissenschaftlichen Kommunikation, in der wissenschaftlichen Verständigung und im wissenschaftlichen Streit sind. Und da ich die Wissenschaften insgesamt als eine argumentative Praxis gekennzeichnet habe, liegt es auf der Hand, warum solche Werte eben einer solchen argumentativen Praxis zugutekommen. Davon zu unterscheiden ist eine andere Rolle, die Werte und Normen in der Wissenschaft selber in Bezug auf die für die Wissenschaft kennzeichnenden Zwecke oder Ziele spielen. Und das sind Fragen des sogenannten Fair Play oder der Regelbefolgung innerhalb der Wissenschaften. Ein Verstoß gegen wissenschaftliches Fair Play ist zum Beispiel, wenn ich den Text einer anderen Person als meinen eigenen ausgebe. Oder wenn ich einen eigenen Text dauernd, ohne ihn wirklich substanziell zu modifizieren, an verschiedenen Orten veröffentliche und so tue, als handle es sich jeweils um eine Erstveröffentlichung. Ein Verstoß gegen Fair Play ist ebenfalls, wenn ich bestimmte Forschungsergebnisse verfälschend darstelle. Also wenn ich ein Forschungsergebnis habe, das meiner Ausgangshypothese widerspricht, an der Bestätigung der Ausgangshypothese aber die Chance hängt, dass ich das Ganze veröffentlichen kann, dann mag ich meine Veröffentlichungschancen dadurch zu wahren versuchen, dass ich das abweichende Ergebnis unterdrücke, unter den Tisch fallen lasse. Warum sind das Verstöße gegen Fair Play? Nun, was gegen solche Vorgehensweisen spricht, ist eben, dass die Wissenschaften dadurch daran gehindert werden, ihrem eigenen Zweck gemäß zu funktionieren. Also die Orientierungsfähigkeit einer Gesellschaft wird eben nicht erhöht, dadurch, dass ich immer dieselben Ergebnisse unter einem vielleicht veränderten Titel an verschiedenen Orten veröffentliche und erst recht nicht dadurch, dass ich Forschungsergebnisse fälsche oder die Ergebnisse anderer Personen als meine eigenen ausgebe. Im letzten Fall kommt noch dazu, dass ich dann gewissermaßen den anderen, der seinen Geist und Verstand in eine Forschungsarbeit gesteckt hat, missachte, indem ich sozusagen sein, wenn es denn sowas gibt, sein Recht auf geistiges Eigentum missachte. Aber wie auch immer, für die grundlegende Begründung solcher Fairplay-Normen ist die Bezugnahme auf den für die Wissenschaften selber grundlegenden Zweck oder die für die Wissenschaften selber grundlegende Wertidee erkennender Orientierung und argumentativ vermittelter Wahrheitssuche wesentlich. Also handelt es sich hier im Grunde genommen um Werturteile und daran geknüpfte Normen, die ihren letzten Grund darin finden, dass wir von den Wissenschaften bestimmte Leistungen erwarten, die sie nicht oder nicht so gut erbringen können, wenn gegen solche Werte und Normen verstoßen wird. Eine andere Sache ist es aber, wenn ich jetzt bewertend oder beurteilend auf die Wissenschaften Bezug nehme, indem ich zum Beispiel die folgende Frage stelle: Ist es eigentlich zulässig, einen bestimmten Gegenstand in einer ganz bestimmten Art und Weise als Forschender zu Leibe zu rücken? Ist es beispielsweise zulässig, dass ich Affen die Schädeldecke aufschraube und Elektroden platziere, um etwas über die Funktionsweise ihrer Gehirne herauszufinden? Untersuchungen dieser Art sind ja zum Beispiel zurzeit massiv und auch militant und kämpft an der Universität Bremen. Man kann das aber auch auf Forschungen, die Menschen und menschliche Gesellschaften betreffen, übertragen. Es ist Ihnen wahrscheinlich allen geläufig, dass es eine Grundproblematik in der Ethnologie, also in dem, was früher Völkerkunde hieß, gibt, was den wissenschaftlich-epistemischen Zugang zu sogenannten Naturvölkern angeht. Also Völker, die, was natürlich immer seltener der Fall ist, bisher noch so gut wie gar nicht in Kontakt gekommen sind mit sogenannten zivilisierten Gesellschaften, aus denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen. Angenommen, man hat eine der letzten verbliebenen Jäger-Sammlergruppen im Amazonas. Und dann stellt sich die ethische oder moralische Frage: Dürfen Ethnologen in der Absicht, etwas über das Leben dieser Gruppe herauszufinden, in der Art und Weise einer teilnehmenden Beobachtung auf diese Gruppe zugehen, also sozusagen virtuell an ihrem Leben teilnehmen, um am Ende eine vielleicht hochinteressante und relevante ethnologische Beschreibung, eine dichte Beschreibung des Lebens dieser menschlichen Gruppe zu geben. Jetzt kann man abwägen. Man kann etwa sagen, so etwas zu tun hat deswegen einen Wert, weil es unseren Sinn für das Menschliche, für unser Gattungswesen und für die Varianten und Möglichkeiten im Bereich des menschlichen Gattungswesens erweitert. Wir sind sozusagen dann besser in der Lage zu verstehen, auf wie unterschiedliche Weisen menschliche Lebensformen kreativ mit ihren Lebensproblemen umgehen. Das wäre etwas, was man zugunsten der wissenschaftlichen Erschließung und der Forschung solcher bislang noch nicht wissenschaftlich betrachteter Lebensformen anführen kann. Auf der anderen Seite könnte man aber dagegen halten, dass teilnehmende Beobachtung eben auch eine Art von Intervention in den Forschungsgegenstand, also in die bisher von westlicher Zivilisation unbehelligte Lebensform darstellt, mit der immerhin möglichen Folge der Störung dieser Lebensform und damit der Beeinträchtigung ihrer Fähigkeit, ihren Angehörigen etwas für sie Wertvolles mitzugeben. Also wenn man annimmt, dass immer dann, wenn Moderne auf vormoderne Lebensformen stoßen, die vormodernen Lebensformen verdrängt oder unterlaufen oder unterhöhlt oder in ihrem Charakter zum Schlechteren verändert zu werden drohen, dann steht man vor dem moralischen Problem, dass man selbst eine gut gemeinte, scheinbar nur wissenschaftliche Einflussnahme auf diese Lebensformen vielleicht unterlassen sollte, weil man andernfalls die Integrität solcher Lebensformen zerstört und damit ihre Angehörigen beispielsweise um Möglichkeiten der Orientierung bringt, die ihnen die intakte Lebensform, aus der sie kommen, vermittelt hat. Ich will das jetzt gar nicht im Einzelnen beurteilen, sondern nur sagen, dass hier Fragen einer anderen Art zur Diskussion stehen, als eben, als ich von konstitutiven Werten und Normen der Wissenschaften sprach. Jetzt geht es um die Frage, ob es ein moralisches Problem damit gibt, dass man sich bestimmten Gegenständen überhaupt oder aber in einer bestimmten Art und Weise zuwendet. Im Falle der Affen ist natürlich, was gegen solche Forschungen spricht, dass wir sie ja auch menschlichen Wesen nicht zumuten würden, und zwar deswegen nicht, weil sie mit einer nicht unerheblichen Verletzung der physischen Integrität dieser Tiere und vielleicht auch mit einer nicht unerheblichen Leidzufügung oder mit vorzeitigem Sterben verbunden sein können. Im Falle der sogenannten Naturvölker könnte eben ein Generaleinwand lauten, dass die sogenannte teilnehmende Beobachtung zugleich eine Intervention ist und als solche bedrohlich für die Integrität dieser Lebensform. Eine weitere Frage, die in diesem Zusammenhang von Interesse ist, ist die, ob es eigentlich sowas gibt wie unzulässige wissenschaftliche Fragen. Das ist eine, wie ich finde, alles andere als leicht zu beantwortende Frage. Denn man könnte ja sagen, die neuzeitlichen und modernen Wissenschaften sind Ausdruck eines aufklärerischen Ideals. Das aufklärerische Ideal besagt, wir wollen so viel wie möglich Wissen, relevantes Wissen erwerben und dieses Wissen an die Stelle von Vorurteilen, jetzt im negativen Sinn des Wortes, oder von Aberglauben oder von Ideologie im Sinne von falschem Bewusstsein setzen. Und dieses aufklärerische Ideal spricht dafür, dass wir grundsätzlich den wissenschaftlichen Fragen keine Grenzen setzen, es nicht sozusagen von vornherein zensieren. Und es wäre eben eine Art Zensur, wenn ich a priori sagte, bestimmte Fragen darf ich nicht stellen. Jetzt nehmen Sie mal eine Frage dieser Art. Gibt es statistisch signifikante Unterschiede im Intelligenzgrad verschiedener menschlicher Großkategorien? Also menschlicher Unterarten oder Geschlechter oder was auch immer Sie da wollen. Ich glaube, an dieser Frage wird sofort deutlich, wo das Problem liegt. Viele würden sagen, naja, es ist ziemlich evident, dass menschliche Intelligenz ohnehin nur ein Konstrukt ist und man darüber gar nichts irgendwie verallgemeinerungsfähiges sagen kann. Man könnte aber auch sagen, naja, die Idee der Intelligenz hat schon einen gewissen, wenn auch begrenzten Sinn, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass bezogen auf verschiedene Großkategorien von Menschen für alle ungefähr der gleiche General Intellect, der gleiche Durchschnittswert herauskommt. Es ist aber natürlich nicht a priori ausgeschlossen, dass sich bei einer solchen Untersuchung ergibt, dass bestimmte Kategorien von Menschen im Durchschnitt einen niedrigeren IQ haben als andere. Das ist, wenn man die Sache als eine empirische Frage behandelt, die sie ja ist, natürlich möglich. Was könnte jetzt der Fall sein? Jetzt könnte der Fall sein, dass beispielsweise die Forschungsergebnisse an die Presse gelangen und die Presse daraus vereinfachende Antworten derart macht, Schwarze sind weniger intelligent als Weiße, Weiße sind weniger intelligent als Asiaten oder was weiß ich, Christen sind weniger intelligent als Juden oder was immer man da meint herausgefunden zu haben. Das ist natürlich als eine verallgemeinernde Aussage schon deshalb problematisch, weil selbst wenn so etwas zutreffen würde, man dann immer noch sagen könnte, dass es natürlich weiterhin möglich ist, dass ein individueller Schwarzer sehr viel intelligenter ist als eine individuelle Weiße oder eine individuelle Christin sehr viel intelligenter als ein individueller Jude und so weiter und so fort. Das heißt, das Mindeste, was man sagen kann, ist, solche Ergebnisse sind statistisch signifikant, wenn sie es sind. Aber das erlaubt natürlich nicht den Schluss von konstruierten Großaggregaten auf Individuen. Und jetzt könnte es aber sein, dass die Popularisierung aufsehenerregender wissenschaftlicher Ergebnisse systematisch mit verzerrenden Effekten einhergeht, weil eben die Öffentlichkeit so funktioniert, wie sie funktioniert. Und wenn das der Fall ist, dann stellt sich die wissenschaftsethische Frage, ob ich bestimmte Arten von Untersuchungen wirklich machen soll, auf die Gefahr hin, dass ich dann in einer gewissermaßen halb aufgeklärten und vorurteilsempfänglichen Bevölkerung möglicherweise Stereotype und falsche Vorstellungen befestige, die dann eben zu Kategorienfehlern derart führen, weil Angehörige der Gruppe X im Durchschnitt einen etwas höheren IQ haben als Angehörige der Gruppe Y, ist jedes individuelle Mitglied von X intelligenter als jedes individuelle von Y, was natürlich nicht stimmt. Also das ist eine Grundproblematik, die insbesondere dann auftritt, wenn wir es mit Wissenschaften von Menschen und von menschlichen Gesellschaften und Gruppen zu tun haben, und zwar eben deshalb. Weil solche Ergebnisse, die Art und Weise, wie wir unseresgleichen betrachten und behandeln, berühren können und durchaus auch beispielsweise eine Rolle spielen für politische Empfehlungen. Der bekannteste Aufruhr dieser Art hat sich ergeben, Sie kennen das vielleicht noch, anhand einer Untersuchung zweier Amerikaner, Murray und Hornstein, die ein Buch namens Bell Curve, bezogen auf die Glockenkurve der Intelligenznormalverteilung, veröffentlicht haben und in The Bell Curve eben ein Ergebnis publiziert haben, das es in vielen Varianten gibt, nämlich dass der IQ von Schwarzen im Durchschnitt niedriger sei als der von Weißen und der von Weißen niedriger als der von Asiaten. Und Murray und Hornstein haben nun einfach aus diesen Ergebnissen sehr schnell Rückschlüsse gezogen, zum Beispiel darauf, dass Affirmative Action Programme, also Programme der gezielten Förderung von Minderheitenangehörigen, wenn es etwa um Zugang zu Universitäten geht, zum Scheitern verurteilt sind und deswegen abgeschafft gehören. Sie haben also erstens ein sehr umstrittenes im Ergebnis und in den Voraussetzungen, unter denen das Ergebnis zustande kam, umstrittenes Forschungsergebnis genommen und daraus zweitens in einer hochpolitischen Auseinandersetzung sehr direkte Schlussfolgerungen gezogen. Und das eben zeigt, worin die mögliche Brisanz bestimmter Arten wissenschaftliche Fragen zu stellen oder bestimmter Arten solcher Fragen liegen kann. Dass eben selbst dann, wenn das, was man da herausfinden kann, gar nicht ohne weiteres sagt, was wir nun damit tun sollen, es trotzdem ein politisches, öffentliches, kulturelles Klima geben könnte, das sehr kurzschlüssige, etwa politisch kurzschlüssige Antworten wahrscheinlich macht. Also das alles gehört in den Bereich dessen, was ich die normative Beurteilung von Wissenschaften nenne. Tierversuche, Interventionen oder mit Interventionen einhergehende Untersuchungen an bislang nicht untersuchten menschlichen Gruppen, bestimmte Arten von Fragen, die Antworteffekte zur Folge haben könnten, die politisch missbraucht werden können und dergleichen mehr. Und von diesen beiden Fragen, also nach konstitutiven Werten für die Wissenschaft und nach einer normativen Bewertung bestimmter wissenschaftlicher Untersuchungsmethoden und Fragen und Frageweisen, kann man jetzt die dritte Frage unterscheiden, der ich mich etwas ausführlicher widmen will, indem ich zunächst vor allem auf Max Weber eingehen werde. Und das ist die Frage, inwiefern Wissenschaften von Menschen und von menschlichen Gesellschaften eine wertende Einstellung ihrem Gegenstand gegenüber an den Tag legen dürfen oder an den Tag legen sollen oder dies sogar unvermeidlicherweise tun. Also sind, um es jetzt knapp und zugespitzt zu machen, sind die Politikwissenschaften befugt, Werturteile über Formen menschlicher Gesellschaft und menschlichen Regiertwerdens abzugeben? Sollten sie dies tun? Oder tun sie es vielleicht sogar, das wäre die am weitesten reichende Vermutung, unweigerlich? Also ist jede Politikwissenschaft in dem allgemeinen Sinn eine kritische Theorie, als sie unweigerlich eine wertende Stellungnahme zu politischen Ordnungen, Gesellschaften, Regierungsformen und dergleichen einschließt. Und das führt uns jetzt zum Kern der sogenannten Werturteilsstreitigkeiten, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert viele Geister beschäftigt hat, die aber bis heute im Grunde genommen in der einen oder anderen Gestalt wirksam geblieben ist. Und eine Zentralfigur für diese Auseinandersetzung ist eben Max Weber, und Max Weber wird oft etwas verkürzend auf die Position festgelegt, dass alle Wissenschaften und so auch die Sozialwissenschaften wertfrei zu sein haben. Und in einem bestimmten Sinne hat Weber diese Position natürlich auch vertreten, aber es ist eben nicht ganz uninteressant zu sehen, in welchem Sinne er sie vertreten hat und in welchem nicht. Zunächst kann man bei dem, was Weber sagt, zwei Aspekte unterscheiden. Und ich finde, der eine Aspekt ist wesentlich weniger strittig als der andere. Der eine Aspekt dessen, was Weber sagt, ist, Sozialwissenschaften, sofern sie empirische Wissenschaften, also in Webers Worten Wirklichkeitswissenschaften sind, können uns nicht sagen, was gut und was gesollt ist. Warum können sie das nicht? Nun, aus einem allgemeinen Grund. Weil aus der Feststellung, dass das und das der Fall ist, logisch nicht unmittelbar geschlussfolgert werden darf, dass das und das der Fall sein soll. Das ist der sogenannte Sein-Sollen-Fehlschluss, den man vermeiden muss. Der Sein-Sollen-Fehlschluss besagt, es ist immer falsch, aus einem Argument mit ausschließlich beschreibenden oder erklärenden Prämissen, also Prämissen empirischer Art, einen Schluss zu ziehen, der eine Wertung oder eine Norm enthält. Denn um zu einem Schluss zu kommen, der eine Wertung oder eine Norm enthält, muss ich aus Gründen der Logik des Argumentierens auch in mindestens einer Prämisse etwas Wertendes oder Normierendes gesagt haben. Und zwar einfach aus dem ihnen längst bekannten Grund, weil ein Schluss formal gesehen nur gültig sein kann, wenn sich die Konklusion logisch aus den Prämissen zusammengenommen ergibt. Und das bedeutet eben angewandt auf Wertungen und Normierungen, dass ein normativ oder werthaft gehaltvoller Schluss eben nur gezogen werden kann aus Prämissen, in denen ihrerseits Normen oder Werte vorkommen. In diesem Sinne, in diesem allerdings sehr formal allgemeinen Sinne, ist es sicher richtig zu sagen, wenn eine Wissenschaft nichts als empirisch ist, also nur beschreibende und erklärende Ansprüche erhebt, kann sie uns als solche nicht sagen, was wir tun sollen und was gut ist. Denn dann müsste sie mehr sein als nur eine empirische Wissenschaft. Das ist ein Aspekt dessen, was Weber gesagt hat. Ein zweiter Aspekt. Weber war der Ansicht, dass in letzter Instanz alle Antworten auf Wertfragen sich der rationalen Beurteilung entziehen. Das etwas dramatisierende Bild, das Weber geliebt hat, war: Bei den Wertfragen geht es letztlich um einen ewigen, unauflöslichen Kampf verschiedener Götter gegeneinander. Und Götter sind nichts anderes als die jeweils die Individuen oder menschlichen Gruppen beseelenden Wertideen. Also in letzter Instanz prallen einfach verschiedene Wertideen, zum Beispiel die Wertidee des Nationalismus und die Wertidee des Pazifismus und der allgemeinen menschlichen Verbrüderung aufeinander. In letzter Instanz prallen Ideale einer ästhetisch perfektionistischen Lebensführung zusammen mit idealen politischen Engagements und so weiter und so fort. Und für Weber war evident, das hat er nicht zuletzt aus seiner Auseinandersetzung mit dem Kulturphilosophen Friedrich Nietzsche entnommen, der um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert intellektuell immens einflussreich war. Für Weber war evident, dass in letzter Instanz alle Wertungen etwas Arationales sind. Sie kommen sozusagen aus der Natur des Einzelnen heraus oder sie haben ihren Sitz im Gefühlsleben des Einzelnen, sind aber nicht ihrerseits wieder durch rechtfertigende Gründe bestimmt. Sie sind ein möglicher Ausgangspunkt für vernünftiges Überlegen, aber sie sind nicht in letzter Instanz selber durch vernünftiges Überlegen einholbar und rechtfertigbar. Das ist also eine zweite Position, die Weber vertreten hat, aber sie ist logisch klar verschieden von der ersten Behauptung, dass uns nämlich eine Wissenschaft, sofern sie eine empirische oder Wirklichkeitswissenschaft ist, nicht sagen kann, was wir tun sollen oder was gut ist. Nun hat Weber eine durchaus differenzierte Betrachtung der Rolle von Wertfragen in empirischen Wissenschaften vorgenommen. Und das ist etwas, was bei dem Schlagwort Weber sei ein Verfechter des Wertfreiheitspostulats gewesen, sehr gerne übersehen wird. Und ich will kurz die wichtigsten Aspekte aus Webers Beschäftigung mit der Rolle von Wertfragen in empirischen Wissenschaften von Menschen zusammentragen. Das Erste, was Weber natürlich für möglich hält und sogar für unvermeidlich hält, ist, dass solche Wissenschaften Wertfragen zu ihrem Gegenstand haben. Ein für Webers Herrschaftssoziologie zentrales Beispiel ist der sogenannte Legitimitätsglaube, was Weber auch kurz mit Legitimität überhaupt gleichgesetzt hat. Legitimität ist die Bereitschaft, etwa einem fremden Befehl zu folgen, als habe man ihn sich selbst gegeben. Und Weber unterscheidet dann verschiedene Quellen, aus denen diese Bereitschaft fließen kann. Beispielsweise das Charisma, das ein anderer verkörpert, dem man dann als einem charismatischen Führer folgt, weil man denkt, er verkörpert sozusagen außergewöhnliche, quasi übernatürliche Eigenschaften. Oder es ist die formal-rationale Art und Weise der Erzeugung bestimmter Normen, die einem einen Grund zu geben scheint, einen Befehl zu befolgen, als habe man ihn sich selbst gegeben, oder es sind bestimmte substanzielle Wertüberzeugungen und was auch immer. Der Legitimitätsglaube ist ein legitimer Gegenstand empirischer Betrachtung. Das bedeutet einfach, man versucht herauszufinden, was hinsichtlich der Wertorientierungen von Menschen oder ganzen Gruppen oder Gesellschaften der Fall ist und warum es der Fall ist. Man versucht also beispielsweise ein Verhältnis herzustellen zwischen bestimmten statistisch signifikanten Wertorientierungen in bestimmten Milieus und bestimmten objektiven Eigenschaften dieser Milieus. Was weiß ich, einer bestimmten deutschen Partei zuneigendes Handwerkermilieu gibt eben bestimmte Merkmale zu erkennen, die eine erklärende Rolle dafür spielen können, warum dieses Milieu statistisch signifikant der betreffenden Partei zuneigt. Auf die Weise können natürlich Wertfragen relevant werden im Binnenraum erfahrungswissenschaftlicher Arbeiten. Und zwar einfach als ein Gegenstand dieser Arbeit. Denn, Stichwort doppelte Hermeneutik, im Gegenstandsbereich der Sozialwissenschaften befinden sich ja Menschen und menschliche Interaktionen, in denen werthafte Orientierungen und Normen eine bestimmende und gegenstandskonstitutive Rolle spielen. Das ist also natürlich nicht ausgeschlossen mit Webers Behauptung der Wertfreiheit. Also wertfrei heißt nicht, der Gegenstand muss frei sein von Wertung, sondern wenn überhaupt, dann kann mit Wertfreiheit nur die Betrachtung, die wissenschaftliche Herangehensweise an diesen Gegenstand gemeint sein. Also, und es ist natürlich klarerweise zweierlei, ob ich sage, in der Gruppe X wird die Tötung unehelicher Neugeborener befürwortet, was ein empirischer Satz ist, oder ob ich sage, ich selbst befürworte die Tötung unehelicher Neugeborener, was eine Festlegung wäre. Und ich kann natürlich das eine tun, ohne das andere zu tun. Also so viel zunächst zu Werten und Normen als Gegenstand der Beschäftigung. Jetzt sagt Weber aber auch einige interessante und differenzierte Dinge darüber, was man mit den Mitteln einer nicht selber normativen Wissenschaft hinsichtlich der Wertorientierungen und der Normen, die man in menschlichen Gruppen und Gesellschaften findet, tun kann. Und eine Sache, die man tun kann, ist, dass man einem Akteur folgendes wissenschaftliches Angebot macht. Du willst Ziel X, beispielsweise du willst einen Weltstaat, um ein für alle Mal das Übel des Krieges aus den menschlichen Beziehungen herauszunehmen. Wenn du Ziel X, den Weltstaat, willst, musst du folgende Mittel, A, B, C, D und so weiter, auch wollen, sofern es denn so ist, dass man Ziel X nur mit den Mitteln A, B, C, D und so weiter erreichen kann. Was man sich hier einfach zunutze macht, ist ein mehr oder weniger übliches kausales Wissen, also Wissen oder Annahmen darüber, was was verursacht. Und sofern man mit wissenschaftlichen Mitteln etwas Gültiges über Ursache-Wirkungsbeziehungen sagen kann, kann man sich diese Art von Wissen natürlich auch zunutze machen, um etwa einen Akteur darüber aufzuklären, auf welche Mittel er sich einlassen muss, wenn er an diesem bestimmten Ziel festhält. Das ist jetzt mit dem Weltstaat vielleicht ein bisschen schwierig zu sagen, was genau das da die erforderlichen Mittel sein mögen, aber man kann sich ja relativ leicht vorstellen, dass das etwa folgende Konsequenz für das Festhalten an einem Zweck hat. Ich kann, wenn ich eine wissenschaftlich valide Auskunft über diejenigen Mittel erhalten habe, die notwendig sind, um das von mir ins Auge gefasste Ziel zu erreichen, nochmal neu und zwar aufgeklärter auf dieses Ziel blicken und mich fragen, Ist es mir wirklich wert, auch um den Preis des Gebrauchs solcher Mittel verfolgt zu werden? Oder sollte ich nicht besser von diesem Ziel abrücken? Oder es jedenfalls so wesentlich verändern, dass ich beispielsweise nicht auf Mittel angewiesen bin, die ich nicht akzeptiere. Damit ist nicht gesagt, welche Mittel ich nicht akzeptieren darf. Aber es könnte ja sein, dass ein Akteur sagt, ich will Ziel X, aber nicht um das Mittel Y. Also beispielsweise, wenn die einzige Möglichkeit, zu einem Weltstaat zu kommen, jetzt etwas platt, ein Weltkrieg zwischen den heute maßgeblichen Weltmächten wäre, wenn man sowas zeigen könnte, dann ist der Nachweis des Mittels Weltkrieg für mich ausreichend, um von dem Ziel eines Weltstaates abzurücken. Denn selbst wenn es dann überhaupt noch etwas auf der Erde gäbe, was man dann mittels eines Weltstaats regeln könnte, wenn es also noch Menschen gäbe, und die Möglichkeit organisierten Zusammenlebens, ist der Preis eines Weltkrieges mit Sicherheit zu hoch als notwendiges Mittel zum Zweck eines Weltstaats. Also ergibt sich aus der wissenschaftlichen Möglichkeit, etwas über diejenigen Mittel zu sagen, die zu einem bestimmten Zweck dazugehören, auch die Möglichkeit einer jedenfalls indirekten Kritik an den Zwecken selbst. Aber natürlich nur nach Maßgabe dessen, was ein Akteur, ein zweckverfolgender Akteur selber, unter den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln für erträglich oder für nicht mehr erträglich, für vertretbar oder nicht mehr vertretbar hält. Ebenso könnte man, so denkt Weber, mit den Mitteln einer Wirklichkeitswissenschaft des Sozialen Auskunft geben über Neben- und Folgewirkung der Orientierung an bestimmten Zwecken. Ein Standardbeispiel ist, was man Opportunitätskosten nennt. Wenn ich unbedingt Ziel A verfolge, kann dies faktisch ausschließen, dass ich Ziel B oder C auch verfolge. Wenn ich unbedingt Sprintweltmeister werden will, kann dies ausschließen, dass ich in derselben Zeit die nötigen Schritte unternehme, um später Mitglied der Berliner Philharmoniker zu werden. Das sind dann Opportunitätskosten der Entscheidung, unbedingt Sprintweltmeister werden zu wollen. Und wenn ich das weiß, dann habe ich gewissermaßen wissenschaftlich etwas an die Hand bekommen, zwischen dem ich abwägen kann. Was ist mir wirklich wichtiger? Das Ziel, Sprintweltmeister zu werden oder das vielleicht längerfristig wirksame Ziel, bei den Berliner Philharmoniker mitzuspielen, wenn ich denn nicht beides zugleich erreichen kann. Und auch da wiederum ergibt sich also aus einer erfahrungswissenschaftlichen Information die Möglichkeit einer Veränderung der Zwecke, die ich mir setze. Und wiederum spielen hier natürlich bestimmte Wertungen eine Rolle, die ich nicht direkt mit erfahrungswissenschaftlichen Mitteln in Frage gestellt habe, aber ich habe gewissermaßen den Haushalt des Überlegens eines Akteurs mit erfahrungswissenschaftlichen Mitteln bereichert und das kann sich in veränderten Schlussfolgerungen niederschlagen. Dann gibt es, sagt Weber weiter, aber auch noch Wissenschaften, und das sind die sinnverstehend und logisch arbeitenden Wissenschaften, also etwa Geisteswissenschaften oder auch die Philosophie, die uns etwas darüber mitteilen können, was eigentlich die Bedeutung eines bestimmten Zweckes ist. Angenommen, mein Zweck sei die Förderung der Menschenrechte, dann ist es jedenfalls zum Teil eine Frage an die Philosophie und ebenso etwa auch eine Frage an die Rechtswissenschaft, was die Bedeutung dessen ist, was ich da verfolge. Also was sind eigentlich Menschenrechte? Was sind die allgemeinen begrifflichen Merkmale, die Menschenrechte in philosophischer oder etwa auch in juristischer Betrachtung aufweisen? Und es ist sicher nicht unvernünftig anzunehmen, dass die allermeisten Menschen Ziele oder Ideale im Sinn haben, deren Implikationen, deren letzte Bedeutung sie nur teilweise durchschauen. Und begriffliche den Gehalt solcher Orientierung betreffende Aufklärung bedeutet dann eben, dass Akteure über das, was sie wollen, ein klareres Bild vermittelt bekommen. Und das kann natürlich wiederum dazu führen, dass sie eine neue Einstellung zu ihren Zwecken gewinnen. Also etwa sagen, wenn Menschenrechte das und das heißt, dann bin ich vielleicht nicht mehr so dafür oder dann bin ich erst recht dafür, je nachdem. Also hat eine Auskunft über die Bedeutung dessen, was jemand bezweckt, eine aufklärerische und damit auch der Möglichkeit nach praktisch folgenreiche Bedeutung für denjenigen, der an diesem Zweck orientiert ist. Auch wenn ihm eine solche Bedeutungsanalyse des Gewollten nicht sagt, du musst daran festhalten oder du solltest diesen Zweck aufgeben. Auch das ist wiederum etwas, dessen sich eine Bedeutungsanalyse enthalten muss. Die Bedeutungsanalyse sagt uns nicht, das ist der gute Zweck oder der richtige Zweck oder das gebotene Ziel. Sie sagt uns nur im günstigsten Falle, das ist das, was impliziert ist, wenn du dieses Ziel oder wenn du diesen Zweck verfolgst. Und das, meint Weber, gehört durchaus zu den Möglichkeiten einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit gesellschaftlichem Leben, das eben auch ein von Idealen oder Wertideen bestimmtes Leben ist. Und schließlich sagt Weber, und auch hier hat ihm wohl vor allem die Philosophie vorgeschwebt, dass man auch mit wissenschaftlichen Mitteln etwas sagen kann über die logischen Zusammenhänge zwischen vielen Zwecken, die Menschen verfolgen. Denn so gut wie nie ist es ja so, dass ein Mensch nur einen einzigen Zweck im Leben verfolgt. Er verfolgt eine Mehrzahl von Zwecken. Und man kann nun die Frage stellen, ob die Orientierung an einer Mehrzahl von Zwecken das Erfordernis der Stimmigkeit oder der logischen Widerspruchsfreiheit erfüllt oder nicht. Ein für Webers Zeit und die auf Weber folgende Diskussion charakteristisches Beispiel ist etwa das, dass man sich fragte, was ist eigentlich von den Wertorientierungen des Antimilitarismus zu halten, wie er unter dem schrecklichen Eindruck des Ersten Weltkrieges einflussreich wurde. Und es gab beispielsweise in der Zeit dann eine Parole, die aufkam, die hieß Krieg dem Kriege. Und jetzt wäre also eine sehr platte, einfache Art der Kritik, die aber etwa bei Autoren wie Carl Schmitt durchaus anklingt, die, dass man sagt, diejenigen, die dem Krieg ein für alle Mal ein Ende bereiten wollen, nehmen dafür genau das Mittel in Anspruch, das sie erklärtermaßen ein für alle Mal ausschließen wollen. Sie erklären dem Krieg den Krieg. Und das heißt, sie greifen zum Mittel des totalen, des menschheitlichen Krieges, um dem Krieg ein Ende zu bereiten. Das ist zwar kein streng logischer Widerspruch, aber man könnte, so jedenfalls haben sich das Kritiker des Pazifismus und des Ideals eines ewigen Friedens wie Carl Schmitt wohl gedacht, man könnte den Eindruck haben, dass hier eine Inkohärenz, eine Unstimmigkeit in den Orientierungen solcher Leute vorliegt. Und was immer davon jetzt inhaltlich zu halten ist, man kann über die größere oder geringere Stimmigkeit oder über die Widerspruchsfreiheit oder fehlende Widerspruchsfreiheit von Überzeugungssystemen, also einer Menge von Zwecksetzungen, urteilen, ohne direkt damit wertend Stellung zu nehmen zu den Zwecken selbst. Und das ist eine letzte Möglichkeit, die Weber zufolge einer nicht selber normativen Beschäftigung mit Werten und Normen gegeben ist. Eine Möglichkeit, die bestimmte Wissenschaften haben. Also, längerer Rede, kürzerer Sinn. Weber sieht verschiedene Möglichkeiten der aufklärerischen Bezugnahme auf Werte mittels einer Wissenschaft, die nicht selber direkt Partei nimmt im Streit der Wertungen oder im ewigen Widerstreit der Götter, um es in Webers pathetischer Sprache zu sagen. Und diese aufklärende Stellungnahme kann, muss nicht, aber kann Konsequenzen haben dafür, was Menschen letztlich aus vollem Herzen normativ wollen und für gut befinden. Nur noch ein letzter Punkt. Weber ist sich auch über Folgendes im Klaren. Hinter der Entscheidung, eine Wissenschaft zu betreiben und auch der Entscheidung, im Rahmen einer Wissenschaft bestimmte Untersuchungsgegenstände auszuwählen und auf sie in einer bestimmten Weise zuzugehen, stecken ihrerseits Wertideen. Man kann das auf den Begriff sogenannter erkenntnisleitender Interessen bringen, ein Begriff, den nicht etwa Jürgen Habermas erfunden hat, von dem es ein Buch gibt, Erkenntnis und Interesse, in dem das zeitweilig populär gemacht wurde, sondern bereits bei Weber findet sich das. Was sind erkenntnisleitende Interessen? Nun, stellen Sie sich jemanden vor, der aus dem Gefühl heraus, in kapitalistischen Gesellschaften wird die Arbeiterklasse immer über den Tisch gezogen, beschließt, ich werde Betriebssoziologe. Und zwar mache ich das aus der Überzeugung heraus, dass ich mit wissenschaftlichen Mitteln die im Kapitalismus strukturell unterlegene Partei, nämlich die abhängig Arbeitenden, möglichst so über ihre Lage und ihre Interessen und ihre Handlungsmöglichkeiten aufkläre, dass sie ihre Position struktureller Unterlegenheit überwinden kann. Hier ist natürlich eine Wertüberzeugung und eine entsprechende normative Orientierung bestimmend für eine wissenschaftliche Grundentscheidung, in diesem Fall für eine bestimmte Subdisziplin, die Betriebssoziologie, aber auch für die Art und Weise, wie jemand innerhalb der Subdisziplin der Betriebssoziologie seine Untersuchungen anlegt, seine Fragen formuliert, seinen Aufmerksamkeitsfokus ausrichtet und so weiter. Weber ist der Ansicht, dass diese Art von Wertentscheidung hinter jeder sozial- und kulturwissenschaftlichen Arbeit und Karriere steckt, und er hätte bloße Verachtung gehabt für Leute, die aus einem einzigen Grund kulturwissenschaftliche und sozialwissenschaftliche oder auch historische Forschungen betreiben, nämlich dass dies karriereförderlich gewesen sei. Das schien Weber der Inbegriff des Verachtens werden. Für ihn war der ideale Wissenschaftler und die ideale Wissenschaftlerin eine, die beseelt wird von Wertideen und diese Wertideen auf einem besonderen Feld, nämlich eben der wissenschaftlichen Erkenntnis, ausleben will. Aber, und jetzt kommt das für Weber charakteristische Aber, es ist zweierlei, ob ich aus einer solchen Werthaltung heraus ein Fach wähle, eine Herangehensweise wähle, eine Untersuchung anlege, oder ob ich mich in dem, was ich da herausfinde, von eben dieser Wertidee bestimmen lasse. Und was Weber eben gefordert hat, war, dass ich, wenn ich ernsthaft wissenschaftlich arbeite, ich dann bereit sein muss, auch solche Forschungsergebnisse unvoreingenommen zur Kenntnis zu nehmen und bekannt zu machen, die mir nicht passen, weil sie zum Beispiel mit meiner normativen Ausgangsabsicht nicht übereinzustimmen scheinen. Also angenommen, was mich motiviert hat, Betriebssoziologe zu werden, war, dass ich die Handlungsmöglichkeiten der strukturell benachteiligten Beschäftigten erhöhen wollte. Und nun kriege ich auf dem Wege einer bestimmten Untersuchung heraus, dass diese Handlungsmöglichkeiten viel kleiner sind, als ich angenommen und gehofft hatte. Dann wäre es nach Weber ein Gebot wissenschaftlicher und intellektueller Redlichkeit, dass ich dieses Ergebnis veröffentliche und zur Diskussion stelle, anstatt meine Untersuchungsergebnisse so zu verfälschen, dass sie meiner Ausgangshoffnung harmonieren. Also war Weber davon überzeugt, man kann sich von Wertideen bestimmen lassen, ohne aber letztlich von ihnen durch das Ganze seiner wissenschaftlichen Arbeiten und seiner wissenschaftlichen Laufbahn hindurch regelrecht beherrscht zu werden. Und das wiederum kann man jetzt in einen Zusammenhang bringen zu einem Ideal, von dem ich in einer ganz frühen Vorlesung sprach, nämlich dem Ideal der Irritierbarkeit, das wissenschaftliches Arbeiten anleiten sollte. Denn mit Irritierbarkeit hatte ich ja in ganz allgemeinen Worten gemeint, ist eben das Ideal der Offenheit der Forschenden für Überraschungen, für sie selber überraschende und vielleicht auch enttäuschende und frustrierende Forschungsergebnisse gemeint. Und angewandt auf die Werturteilsfrage hieße das eben, dass Irritierbarkeit auch die Offenheit für die Möglichkeit einschließt, dass man Forschungsergebnisse erzielt, die den eigenen Wertüberzeugungen zunächst einmal nicht entsprechen, sondern ihnen vielleicht sogar entgegenzustehen scheinen. Also das ist letztlich das, wovon Weber meinte, es gehört unaufgehbar zu jeder ernsthaften Wissenschaft dazu. Das wissenschaftliche Arbeiten kann von Wertungen motiviert sein und es kann natürlich Wertungen zum Gegenstand haben und es kann werthafte Haltungen orientierend aufklären über ihre Implikationen, Nebenfolgen, Zweck-Mittel-Bezüge und so weiter und so fort. Aber letzten Endes ist die Frage, ist A der Fall und warum ist A der Fall, keine Frage, die ich nach Maßgabe meiner Werte beantworten kann, sondern hier muss ich offen sein dafür, was mir mein Untersuchungsgegenstand, also der relevante Ausschnitt der Welt, eben sagt. Und das ist im Grunde genommen, so jedenfalls war Webers Selbstverständnis mit Wertfreiheit der empirischen Wissenschaften von Menschen und von menschlichen Gesellschaften und ihrer Geschichte gemeint. Nur noch ein letzter in diesem Zusammenhang stehender Punkt. Und der hängt im Grunde genommen mit den zuletzt angesprochenen erkenntnisleitenden Interessen sehr direkt zusammen. Wenn Sie sich ansehen, welche Begrifflichkeit bis in die Grundanlage von Forschungen, zum Beispiel in der Politikwissenschaft, verwandt wird, dann stoßen Sie auf Begriffe, zu deren Bedeutungsgehalt eine wertende Komponente genauso gehört wie eine beschreibende Komponente. Und solche Begriffe nennt man Dichte, Dichtebegriffe. Ich würde mir gerne mal Jan von den Stift ganz kurz ausleihen. Es gibt, um das vielleicht zu verdeutlichen, drei Arten von Begriffen. Ich gebe Ihnen für jede mal ein Beispiel. Die erste Art von Begriff soll beispielhaft durch Tiger repräsentiert werden, die zweite durch Korruption und die dritte durch Böse.